Guten Morgen, auch von meiner Seite her. Claudia und ich, wir kommen aus der FEG Darmstadt. Dadurch haben wir auch immer wieder Verbindungen auch zu anderen FEGs. Das, was wir tun, ist, wir versuchen dort, wo Vakanzen sind, gerade wo vielleicht kein Pastor ist im Moment oder Pastoren auf Schulungen sind oder sonst wo, auszuhelfen, besonders im Rahmen der FEG-Gemeinden. Und das ist immer schön, wie Claudia sagt, neue Gemeinden damit kennenzulernen, wir auch euch. Und ja, wir waren auch schon mal in Schlüchtern und haben dadurch eben diese Verbindung auch. Die Verbindung ist auch entstanden über Heiko Schmidt, den ihr sicher alle kennt, der früher Bereichsleiter bei Jugend für Christus war für einen Bereich, nämlich für die T-mobile Arbeit, die Arbeit mit den doppelstöckigen Bussen. Ja, das ist das Thema heute Morgen, was ist der Mensch wert? Da hat wahrscheinlich jeder so seine Vorstellungen zu. Und eigentlich gibt es auch mehrere Perspektiven, um an dieses Thema heranzugehen. Einmal der nüchtern und total emotionslose Ansatz, so könnte man daran gehen. Denn allein von seinen chemischen Bestandteilen her besteht der Mensch hauptsächlich eben aus Wasser, ein bisschen Eisen und Calcium, und jemand hat mal ausgerechnet, dass da ungefähr 4,15 Euro rauskommen an Wert. Das ist also nicht gerade sehr viel, 4,15 Euro für mein Leben. Dafür kaufe ich mir dann zwei Maß und eine Kugel Eis. Das könnte man auch machen mit dem Geld. Aber es gibt noch die Möglichkeit, auch mehr rauszuholen. In einem Chat hat jemand mal berechnet, wenn der Mensch so 80 Kilo wiegen würde, für mich wäre das ein Traumgewicht, also wenn der Mensch 80 Kilo wiegen würde, dann wären das ohne Skelett wahrscheinlich so 56 Kilo. Und der Preis zurzeit einfach für Wurstfleisch, der liegt bei 6 Euro das Kilo, also 6 mal 56, da kommen wir schon immerhin auf 336 Euro auf die Hand. Aber man kann natürlich noch mehr rausholen. Wenn wir alle ganz wichtigen, lebenswichtigen Teile von mir, Organe, wenn wir die verkaufen würden, zum Beispiel Herz, Lunge, Niere, Augen, was immer da noch anfällt, Leber, dann könnten wir sogar, hat jemand ausgerechnet, auf 100.000 Euro kommen. Das ist also schon mal eine ganz andere Hausnummer, glaube ich. Es gibt nur ein Problem dabei, du lebst dann nicht mehr. Und ja, das führt wahrscheinlich auch nicht weiter, weil keiner was davon hat. Der Wert eines Menschen ist auch abhängig von Weltanschauungsfragen oder auch Rassen- und Kastendenken. Oder Zugehörigkeit, manchmal auch von der Zugehörigkeit zu einem politischen System. Das krasse Beispiel ist, für die Nazis hatte ein jüdisches Leben überhaupt keinen Wert an sich. Ein positiver Wert ergab sich für die Nazis für ein jüdisches Leben erst nach dem Tod dieser Person. Und das heißt, dann konnte der Körper dazu benutzt werden, dass man aus ihm Seife oder Chemikalien herstellt. Die Haare konnten benutzt werden für Fallschirme oder Kissen, die Haut für Kunstgegenstände und so weiter. Sogar die Entscheidung, ob ein jüdischer Mensch vergast oder erschossen wurde, hatte finanzielle Gründe. Denn eine Kugel war preiswerter als Zyklon B. Andersrum, Zyklon B war preiswerter als eine Kugel. In den Augen der Nazis hatten viele Menschen also keinen Wert an sich, sondern der menschliche Wert wurde bestimmt von dem, was ein Mensch produzieren konnte. Darauf kam es ihnen an. Sogar noch, wenn man will, was er produzieren konnte durch seinen Tod oder nach seinem Tod. In unserer Gesellschaft war ich geneigt zu sagen, beurteilen wir Menschen heute nicht mehr nach diesen Dingen. Dann habe ich doch so ein kleines Aber gehabt. Die Frage ist, ob das in anderen Bereichen nicht doch so ist, dass wir Menschen beurteilen danach, was ein Mensch produzieren kann. Ja, wir tendieren aber auf jeden Fall dazu, den Wert und die Würde eines Menschen nach bestimmten Kriterien zu beurteilen. Beispielsweise nach ihrer Karriere oder nach ihrer beruflichen Position oder ob sie einen Titel haben. Das spielt für viele Menschen eine Rolle. Manchmal auch nach der Höhe des Gehalts, wo wer nach BAT oder was auch immer eingestuft ist. Oder auch nach Schönheit, vielleicht auch nach Gesundheit, auch ganz wichtig. Da wir oder da JFC primär unter Jugendlichen arbeitet, ist bei Jugendlichen natürlich angesagt, wie cool ein Mensch ist, wie cool er rüberkommt. Dazu gehört die richtige Frisur und dazu gehört natürlich das richtige Outfit. Das ist ganz wichtig. Das sind aber auch nur kurzfristige Dinge, denn auch damit gibt es bestimmte Probleme. Das heißt, für die richtigen Klamotten braucht man entsprechendes Geld. Haare fallen oft aus und ja, man bleibt auch nicht immer schön. Ja, das betrifft mindestens die Figur oder die Haut. Aber für kurze Zeit sind Menschen angesagt. Wenn ich als Christ wissen möchte, wie wertvoll ich bin oder ob ich einen Wert habe, dann wende ich mich natürlich auch an die Bibel. Und ich entdecke darin, dass Gott den Menschen wunderbar geschaffen hat. Die Bibel ist eigentlich eine Art Handbuch für den Menschen. Ich kann damit eine ganze Menge über mich erfahren. Ich kann auch eine Menge erfahren, wie meine Beziehung zu Gott ist oder wie Gottes Beziehung zu mir ist. Ich stelle allerdings auch fest, dass die Bibel viele Dinge sehr deutlich anspricht. Manchmal sogar in einer sehr knallharten Sprache, in einer schockierenden Sprache für manche Menschen. Ich denke hierbei zum Beispiel an den Psalm 49. Dort sagt der Psalmschreiber in diesem Vers, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Also wenn ein Mensch einen Ruf hat, dass er besonders weise ist, auch er muss sterben oder sie muss sterben. Dann heißt es, Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für. Und doch hatten sie große Ehre auf Erden bei den Menschen. Ein Mensch, fährt dann der Psalmschreiber fort, in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern er muss davon wie das Vieh. Was für ein Vergleich, ein ziemlich bodenständiger Vergleich. Claudia und ich, wir pflegen bestimmte Gräber auf Friedhöfen und ja, da trifft man auch auf Gräber von Menschen, die man kennt. Und es ist immer wieder beeindruckend, egal wie schön oder wie groß das Grab ist, diese Menschen leben nicht mehr. Und das sagt etwas aus, über eigentlich die Zielsetzung jedes Menschen. Deshalb sagt die Bibel auch, bedenket, dass ihr sterben müsst, damit ihr klug werdet. Das ist, was Gott gerne möchte. Der Psalm geht dann weiter und es heißt hier, lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird. Wer hat nicht schon mal gedacht, oh, den Wagen hätte ich ganz gerne gehabt? Oder wer hat nicht schon gedacht, wenn ich bloß mein Haus schneller abbezahlen könnte? Oder wer hat nicht gedacht, ja, diese berufliche Position oder dieses Gehalt, das würde ich auch gerne haben. Da wäre so viel einfacher im Leben. Jetzt mal ganz abgesehen vom Lottogewinn. Lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm auch nicht nachfahren. Es gibt einen Spruch, der heißt, das Totenhemd hat keine Taschen. Und das ist sehr wahr. Ich kann nichts mitnehmen. Es heißt, er freut sich wohl dieses guten Lebens und man preist dich, wenn es dir gut geht. Aber doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr. Und dann wiederholt der Psalmschreiber hier am Schluss wieder dieses drastische Wort. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern er muss davon wie das Vieh. Hiob beschreibt die Dinge auch in einer sehr deutlichen Weise. Ich nehme einfach nur zwei Verse daraus. Hiob sagt im 14. Kapitel, der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und er ist voll Unruhe. Ich habe mal über diesen Vers nachgedacht. Eigentlich stimmt es. Das ganze menschliche Leben ist irgendwie geprägt von einer Art Unruhe, oder? Es treibt uns immer etwas an. Naja, in der Adventszeit wird uns das mal deutlicher. Aber das ganze Jahr besteht ja auch aus anderen Zeiten. Aber es ist diese innere Unruhe, die sich zusammensetzt aus ganz, ganz vielen Dingen. Er ist voll Unruhe und dann sagt Hiob, er geht auf wie eine Blume. Ich mag Blumen, besonders Orchideen. Da haben wir einige von. Er geht auf wie eine Blume und fällt ab. Die schönste Orchideenblüte, eines Tages fällt sie ab. Er flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. So beschreibt Hiob das Leben eines Menschen. Hiob, der Bibelleser weiß das, hat in seinem Leben sehr viel Leid erfahren. Meine Erfahrung ist, dass oft Menschen erst im Leid entdecken, was im Leben wirklich zählt. Dann entdecken Menschen das zuerst. Und Hiob auf der anderen Weise staunt darüber und sagt, Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dass du ihn so beachtest. Das ist wunderbar. Gott beachtet mich, Gott beachtet dich. Du bist wichtig für Gott. Für Wertvolles haben wir Zeit oder wir nehmen uns Zeit für Wertvolles. Und für Gott bist du wertvoll. Gott nimmt sich für dich Zeit. Ich mache mal hier einen kleinen Einschub. Ich weiß nicht, ob du in deiner Kindheit eine Puppe hattest oder einen Teddybären. Meine Frau hatte einen Teddybären. Der steht noch heute bei uns im Wohnzimmer. Zurzeit liegt er, weil wir ein bisschen Platz brauchen. Also keinen von Steif, ja, für 325,60 Euro und damit wertvoller als ich. Nein, also einen ganz normalen Stoff-Teddy, gar nicht so klein, ungefähr so groß. Den hat meine Frau seit ihrer Jugend. Und Eltern unter uns wissen ganz bestimmt, wie das ist, wenn Kinder vor dem Schlafengehen ihr Lieblingstier oder ihre Lieblingspuppe nicht finden. Das ist dramatisch. Das Kind will nicht schlafen, es gibt keine Ruhe, bevor dieses Tier nicht gefunden ist oder diese Puppe nicht gefunden ist. Und vielleicht sagst du auch zu dem Kind, Also dieses Tier, das ist so dreckig, so abgelutscht, das kommt mal in Müll. Ich schenke dir auch ein neues. Das geht überhaupt nicht sowas. Ich erinnere mich, unser ältester Sohn, der hatte so einen Elefanten. Und eben auch aus Plüsch. Und er sauchte immer an dem Rüssel. Der Rüssel sah furchtbar aus. Und das war wahrscheinlich so ein Schnullerersatz oder sonst was nachher. Also da hatten wir schon hygienische Probleme mit so einem Ding. Und wir haben schon ein paar Mal versucht, meine Frau macht das dann immer geschickt, erstmal ein bisschen verschwinden lassen, damit das Kind das nicht merkt. Und ja, aber er hat es immer gemerkt, ja. Das Tier durfte nicht verschwinden. Das gibt echt einen Kampf. Warum ist das so? Weil die Puppe, weil der Teddy oder was auch immer geliebt wird. Von dem Kind geliebt wird. Teddy und Puppe sind vielleicht verdreckt, in unseren Augen wertlos, aber nicht für das Kind, dem dieser Gegenstand gehört. Was lernst du daraus? Man kann etwas daraus lernen. Man kann nämlich lernen daraus, dass Liebe etwas wertvoll macht. Allein durch Liebe wird dieser Gegenstand wertvoll. Und Liebe macht auch dich wertvoll. Meine Frau ist für mich sehr wertvoll. Ich liebe meine Frau und ich hoffe, ich sage ihr das auch genug. Umgedreht zeigt mir meine Frau, dass sie mich wertschätzt. Durch Worte, durch Berührung, durch Geschenke, durch andere Dinge. Und das ist auch super gut. Das tut richtig gut. Und wenn du dich fragst, welchen Wert habe ich eigentlich? Und diese Frage stellt sich jeder Mensch. Dann kannst du dich auch fragen, liebt mich jemand? Liebt mich ja eigentlich jemand? Und vielleicht wirst du dann sagen, ja, meine Mutter, meine Freundin, meine Kinder, meine Frau, mein Mann. Und ich denke mal, das ist schön, wenn du das sagen kannst. Das ist schön, wenn Menschen sagen können, ja, da ist jemand oder das sind Personen, die mich lieben. Aber die Frage ist, reicht diese Liebe aus? Was ist, wenn alle diese Personen nicht mehr da sind? Was passiert dann? Oder was ist, wenn man solche Personen nicht hat? Oder diese Frage stellen sich manche Menschen auch, was ist, wenn man älter wird? Und ja, gleichzeitig sagt die Bibel, dass jeder Mensch eigentlich vor Gott schuldig ist. Wertvoll, aber doch vor Gott schuldig. Die Bibel beschreibt das so, dass der Mensch, dass Menschen mit Gott nicht leben. Und die Folge davon ist Lüge, Ehebruch, ja, bis hin zu Korruption, bis hin zu Mord. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch eigentlich von Gott getrennt lebt und keine Gemeinschaft mit ihm hat. Und in diesem wunderbaren Vers in Johannes 3, Vers 16 heißt es dann, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an seinen Sohn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Warum tat Gott das? Gott tat das, weil er Menschen liebt. Gott tat es, weil Menschen für ihn wertvoll sind. Gott tat es, damit Menschen wieder Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott haben. Das kann man sich kaum vorstellen. Gott ist der allmächtige Schöpfer dieses ganzen Weltalls. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was das Weltall bedeutet. Und er ist der Schöpfer. Und dieser Schöpfer interessiert sich für mich. Dieser Schöpfer liebt mich. Das macht Menschen wertvoll. Ich hatte einmal im Radio ein Interview gehört. Das fand ich sehr bemerkenswert. Claudia und ich wachen meistens morgens mit dem Radio auf. Und dann war das so ein Interview, da ging das Team des Senders in einen Kindergarten. Und es ging um das Thema Flüchtlinge. Und dann Interview wurden manche Leute, Mitarbeiter und so weiter interviewt. Und unter anderem ging dann der Reporter auf ein 4-jähriges Mädchen zu. Und er fragte dieses Mädchen so in Kindersprache, sag mal, habt ihr auch Flüchtlinge hier bei euch? Das Kind dachte einen Moment nach und sagte dann, nein, wir haben keine Flüchtlinge, nur Kinder. Und ich fand das irgendwie so bezeichnend. Ja? Für sie war das alles gleich, gleich wertvoll. Und genauso ist es bei Gott. Gott kennt keine Unterschiede, sondern für Gott sind wir wertvoll. Gott sagt durch den Propheten Jeremia, ich habe dich je und je, das heißt immer schon, geliebt und deshalb habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt, egal was du getan hast, und ich habe dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Eine Zeitung, die ich regelmäßig lese und jetzt in der Advents-Vorweihnachtszeit sieht man häufiger diese Anzeige da drin. Grundsätzlich ist da eine Werbung drin für Ringe. Ganz tolle Ringe. Ringe, die ich mir nicht kaufen würde und die ich leider auch meiner Frau nicht kaufen kann. Und dann steht da oftmals drunter ein Diamant der Liebe wegen. Ein neuer Diamant der Liebe wegen steht da. Das könnte ja sein, dass du schon einen hast. Also dieser Slogan steht meistens unter, unter Ringen, unter Trauringen oder Verlobungsringen. Also sie sehen ganz toll aus. Diamanten, die mit Hunderten von Lichtern funkeln, ich denke, sind ein sehr schönes Symbol für die Liebe. Einer Frau, der man einen Diamanten schenkt, der möchte man wahrscheinlich gleichzeitig ausdrücken, unsere Liebe soll sich genauso wie dieser Diamant nie verändern. Das möchte man wahrscheinlich zum Ausdruck bringen. Ja, aber die Statistiken sagen oft etwas anderes. Eine von zwei Ehen endet mit der Scheidung. Und die statistische Spitze der Ehekrisen beginnt schon mit 5 Jahren. Oder ist schon auf dem Höhepunkt mit 5 Jahren. Wir müssen zugeben, die Ehe ist zerbrechlich. Sie reibt sich an der Abnutzung durch die Jahre, an den Schwierigkeiten des Lebens, aber ich glaube, ganz besonders reibt sie sich an der Härtigkeit des Herzens vom Menschen. Und trotzdem existiert die ewige Liebe. Es ist die Liebe, die Gott dir gegenüber hat. So wie der Prophet Jeremia das hier beschreibt. Ich habe dich je und je geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die Liebe Gottes ist ewig. Denn Gott ist in seiner Person, in seinem ganzen Wesen ewig. Und weil er ewig ist, ist auch seine Liebe ewig und unumstößlich. Gottes Liebe verändert sich nicht durch das Leben oder durch Beziehung. Ja, Gott liebt sogar Menschen, die ihn abstoßen, die ihn zurückweisen. Sogar solche Menschen liebt Gott. Und vielleicht sind heute Morgen ist jemand hier auch, der sehr skeptisch ist, was Gott betrifft. Der Gott noch nie persönlich in seinem Leben eingeladen hat und sich fragt, ob er sich auf Gott einlassen soll. Gott gibt dir seine Liebe, auch wenn du sie nicht verdienst. Und was Gott darunter versteht, hat er am deutlichsten gemacht, indem sein Sohn Jesus Christus in diese Welt hineinkam und indem er für Menschen starb, um sie von ihren Sünden zu erretten. Und wenn du diese Liebe annimmst, die er am Kreuz von Golgatha durch seinen Tod gezeigt hat, dann passiert das, was Paulus in Römer 8 schreibt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige oder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, sich gezeigt hat. Die Bibel sagt, daran wird die Liebe am deutlichsten, wenn jemand stirbt für jemanden, der eigentlich sein Feind ist. Und genau das hat Jesus getan. Vor einiger Zeit, genau vor 2 Jahren, hat ein Bewohner von New Jersey bei Umbauarbeiten in seinem Haus hinter einer Verschalung einen Brief gefunden. Dieser Brief datierte von 1945, geschrieben von einer Virginia und adressiert an ihren Mann Rolf. Und sie sprach in diesem Brief davon, dass sie schwanger war und dass sie ein Baby haben werden. Und im Moment, wo dieser Brief entdeckt wurde, war Rolf 96 Jahre alt. Er lebte in Kalifornien, New Jersey ist auf der Ostseite der USA, und er konnte nach vielen Jahren endlich den Brief seiner Frau lesen. Und ich denke, es ist immer wieder bewegend, wenn die Botschaft der Liebe, wenn ein Liebesbrief endlich seinen Empfänger erreicht. Das ist auch der Stoff von vielen Filmen. Aber kann es sein, dass es so einen Liebesbrief gibt, den Gott geschrieben hat für Menschen, der immer noch in deinem Briefkasten liegt, der immer noch seinen Empfänger nicht erreicht hat? Gott hat mehrere Verbindungen mit Menschen aufgenommen. Gott hat immer wieder einen Bund gemacht, auch mit seinem Volk. Und Menschen haben diesen Bund immer wieder gebrochen, Gott nie. Und den ultimativen Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, war, dass sein Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb. Und dieser Bund ist seitdem da, ein Angebot für Menschen, dass du und ich annehmen können, um wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich denke, diese Frage ist auch heute noch da. Wie antwortest du auf diesen Liebesbrief Gottes? Wie reagierst du darauf? Ich sagte schon, wir arbeiten mit Jugendlichen und ich habe das immer genossen, direkter noch mit Jugendlichen zu arbeiten. Dadurch war ich immer auf dem Laufenden, was die neuesten Redensarten sind bei Jugendlichen, was der neueste Stil der Klamotten war und so weiter. Und natürlich die neueste Handytechnik und noch einiges mehr. Aber es ist auch schön zu sehen, was Gott im Leben von Jugendlichen tut. Ich denke an ein junges Mädchen, das sich ständig geritzt hat. Eigentlich war sie oder ist sie ein sehr intelligentes Mädchen. Der Hintergrund war nicht einfach. Sie wuchs in einer Großstadt auf und der Hintergrund war schwierig. Und man fragt sich, warum so ein intelligentes Mädchen sich dauernd ritzen musste. Sie sah auch hübsch aus. Sie sieht auch hübsch aus. Und Das ist sehr schwierig, das zu verstehen. Aber das ist eben einfach sehr kompliziert, wer damit zu tun hat oder Menschen kennt, die damit zu tun haben, weiß, wie schwierig das ist. Und wir haben sie mal gefragt, wie sie eigentlich davon losgekommen ist, sich dauernd ritzen zu müssen. Und sie hat gesagt, dass sie erkannt hat, dass sie vor Gott nicht immer perfekt sein muss. Sie hat erkannt, dass sie nicht immer Leistung bringen muss für Gott. Sie hat perfekt sein wollen, sie hat Leistung bringen wollen, damit sie für Gott einen Wert hat. Und das hat sie erkannt, dass sie das nicht bringen musste, um bei Gott wertvoll zu sein, sondern dass Gott sie einfach liebt und dass das unumstößlich ist, dass Gott sie liebt und zu ihr steht. Und das hat dazu beigetragen, dass nach und nach das immer mehr reinsickerte bei ihr. Ich bin wertvoll. Betrachte deinen Wert nicht im rein materiellen. Betrachte deinen Wert nicht im reinen Aussehen, in Titel, in deinem Gehalt. Oder dass du denkst, wenn du noch eine Stufe höher kommst, wirst du noch wertvoller. Oder auch nicht in deinem Eigentum. Ja, nicht einmal in deinem guten Ruf. Es gibt Menschen, die versuchen sich auch in Gemeinden, auch Christen einzusetzen, damit sie einen guten Ruf bekommen, dass sie sich einsetzen, super. Aber wenn dahinter steht, dass ich Zuneigung suche, dass sie einen guten Ruf haben muss, dann ist es einfach bedenklich. Betrachte auch deinen Wert nicht darin, was du für andere getan hast. Dass du so viel für andere getan hast. Daraus kann schnell Enttäuschung werden. Wenn andere das nicht mehr anerkennen, ja bis hin zur Verbitterung. Wie viele Menschen haben die Gemeinde verlassen, weil nicht anerkannt wurde, was sie für die Gemeinde getan haben? Bis hin zur Verbitterung. Betrachte deinen Wert auch nicht darin, wie viele andere Menschen dich lieben. Aber sei dankbar dafür. Entdecke stattdessen einfach neu, wie sehr Gott dich liebt. Und was die Bibel dazu sagt, was Gott für dich getan hat, dann kann Freude und auch Zuversicht in dein Leben kommen. Dann hast du eine Perspektive. Dann steht auch dein Leben auf einem soliden Fundament, auf einem Fundament, das tragfähig ist. Und das ist so wichtig in diesem Leben. Denn alles in deinem Leben, alles um dein Leben herum, kann sich verändern. Wirklich alles. Aber Gottes Liebe zu dir bleibt, verändert sich nicht. Öffne dich dieser Liebe. Und richtig verstanden kann diese Liebe deine ganze Persönlichkeit verändern. Diese Liebe kann aus dir einen anderen Menschen machen, einen neuen Menschen. Nur einfach, dass du verstehst, Gott liebt mich und ich bin wertvoll. Ich möchte beten mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Liebesbrief an uns gerichtet ist. Immer und immer wieder hast du uns zeigen wollen, dass du uns bedingungslos annimmst, dass du uns liebst. Und ich bete besonders für die, die hier sind heute Morgen, die ja noch nie einen Bund mit dir gemacht haben, die gesagt haben, ja, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte, dass du mein Vater wirst, mein Schöpfer bist. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und ich bitte dich, dass du ihr Herz öffnest, dass du ihnen hilfst, dass sie ja diesen Liebesbrief als für sich adressiert annehmen und dass sie in eine Beziehung treten mit dem liebevollen, ewigen Gott. Und ich bete für uns alle, dass unser Leben nicht auf falschen Voraussetzungen gegründet ist, sondern dass wir den Herausforderungen dieses Lebens, den Herausforderungen des Alltags gegenübertreten können, entspannter. Entspannter, weil wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, ob uns der ewige Gott liebt oder annimmt, wie wir sind. Dein Wort sagt, du nimmst uns an, so wie wir sind, weil du uns geschaffen hast, uns wolltest, wie wir sind. Und ich bete, dass dieses Wissen hindurchdringt bei jedem Einzelnen. Amen.